Ich glaube, dass Hunger wütend macht. Wut ist eine Emotion, die oftmals als erstes kommt, wenn man irgendwie was Ungerechtes empfindet oder so. Aber darunter sind manchmal noch ganz andere Emotionen. Aber Wut ist das Erste, was sich zeigt.
Das Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Tirza Schmidt und heute haben wir einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Sie ist vielseitig begabt, hat ein großes Herz und gemeinsam mit ihrer Family immer ein offenes Haus. Sie ist Mutter von 4 Jungs und hat auch schon so einiges in ihrem Leben erlebt. On top ist sie meine große Schwester. Und würden wir das Spiel Ich sehe was, was du nicht siehst, umtiteln in Ich kann was, was du nicht kannst, und das ist Kochen, dann würden jetzt zahlreiche Menschen klatschen und applaudieren und sagen, ja, das stimmt, ich bin immer satt geworden und es hat mir immer hervorragend geschmeckt. Tavea, wie schön, dass du heute hier bist. Dieses Mikro ist für dich.
Ja, vielen Dank.
Gerne. Trifft 1:1 auf dich zu. Also der Podcast geht erst nicht 3 Stunden, deswegen musste ich mich mit den Worten etwas kürzen, aber du hast dich wieder erkannt.
Ja.
Sehr gut. Tavea, dein Lieblingsgetränk ist Prosecco. Und meistens bist du ja oder fast immer diejenige, die hier serviert. Heute mache ich das mal. Heute muss ich mal hier arbeiten hinterm Mikro. Also, ich mache dir den mal auf. Das ist, ich glaube, dein Lieblings-Prosecco. Ich muss gerade mal lesen. Mionetto. Ist das richtig ausgedrückt oder heißt das anders?
Ich glaub, ja, wahrscheinlich spricht man es Italienisch ein bisschen geschwungener aus, aber das kann ich auch nicht.
Okay, aber Hauptsache schmeckt dann auch Italienisch. Okay, so ihr lieben Menschen, ich bin hier parallel am Öffnen. Es ist ein Korken. Also, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Sieh mal, wir putzen später. Unsere wunderbare Jess ist heute auch mit dabei. Die ist ganz oft echt im Background, auch im Podcast involviert. Und als ich vorhin Taber gesagt habe, ich öffne für dich die Prosecco-Flasche, war Tabers Spontanreaktion zu Jess: Oh Jess, ich habe kein Zewa dabei. Meine Hose ist auch gerade ein bisschen nass. Aber es schmeckt bestimmt wunderbar. Wenn ich bei dir an Prosecco denke, dann erinnere ich mich an WhatsApp-Nachrichten von dir, in denen du um 23 Uhr noch am Bügeln oder Tischdecken und Vorbereitung bist für den nächsten Tag und dir dabei ein Glas Prosecco gönnst, weil dein Family-Business weder Feierabend noch Netflix-Tage kennt. Was verbindest du mit Prosecco?
Ja, also das hat sich irgendwie in den letzten Jahren so zum Lieblingsgetränk entwickelt und ich habe dann auch drüber nachgedacht, warum eigentlich habe ich und habe gedacht, ja, Prosecco oder Sekt oder so hat irgendwie echt was mit Leben zu tun und einfach mit Feiern und manchmal wartet man immer darauf, dass irgendwann die Gelegenheit kommen sollte, dass dann endlich oder wie das gerade schon gesagt hast, wenn man Feierabend hat, dann gönnt man sich oder feiert das halt. Und wo ich gedacht habe, nee, im Alltag einfach immer Pausen zu haben und einfach mal das Leben zu feiern. Vielleicht auch, weil man Menschen im Leben hat, wo man weiß, okay, die hat man auch schon verloren. Die sind einfach nicht mehr da. Also eine sehr gute Freundin von mir. Und dann macht das Leben nochmal lebenswerter. Und das einfach so, das ist für mich so ein Sinnbild. Kannst mich nachts wecken und wir feiern mal kurz.
Feiern im Alltag oder feiern trotz Alltag?
Ich würde sagen, feiern im Alltag.
Ja.
Das ist irgendwie das, was ich schon gerne leben möchte und nicht trotz Alltag. Also der Alltag ist natürlich voll und es gibt Highlights und Lowlights und trotzdem gibt es immer wieder oder gerade in dem Ganzen immer einen Grund, dankbar zu sein. Und ich finde, die Dankbarkeit drückt sich dann auch mit sinnbildlich damit aus.
Cool, habe ich noch nie so wahrgenommen, weil manchmal muss man richtig viel Anlauf nehmen, einen Anlass zu finden, um einfach entweder Prosecco zu kaufen oder rechtzeitig in den Kühlschrank zu stellen oder einfach zu öffnen.
Genau, deswegen ist die Flasche immer im Kühlschrank.
Immer?
Immer eine Flasche und einen kleinen Piccolo im Kühlschrank.
Okay, ja, krass, cool. Denn es ist wirklich so, wenn man euch besuchen kommt, egal ob spontan oder geplant, egal was für ein Wochentag oder was für eine Uhrzeit ist, es gibt immer etwas zu essen. sogar etwas Warmes zu essen und oder eben auch von dir selbst gekocht. Ist das für dich eine Selbstverständlichkeit, also ein Selbstverständnis oder eine Entscheidung, die du als Mutter von vier Jungs dir irgendwann antrainieren musstest?
Ich glaube, ich komme schon aus einer Familie oder wir kommen aus einer Familie, wo es einfach immer auch viele Menschen auch immer wieder ein Zuhause hatten und wo auch viel, weil wir viele waren, einfach immer viel gegessen wurde. Und ich würde sagen, also wenn ich meine Jungs so frage, dann sage ich oft, das ist ja auch ein Überlebensmodus. Also weil wenn sie nichts zu essen haben, dann kippt auch manchmal die Stimmung. Von daher ist es auch irgendwann eine Entscheidung gewesen und wie so miteinander. Und ja, ich habe auch eine Ausbildung in der Gastronomie gemacht und weiß einfach, was Essen bedeutet und auch, was man alles mit verbinden kann und irgendwie das auch im Alltag mit der Familie auch ein bisschen so zu leben. Ja, also es war mit einer Entscheidung, aber ich glaube, das hat sich auch, gibt es auch einfach natürlich ein bisschen in mir durch Prägung und durch mein, einfach, ja, durch mein Leben.
Stichwort Lebensmodus. Mhm. Was hat gutes Essen, regelmäßiges, warmes Essen mit Überlebensmodus zu tun?
Also ich glaube, dass man irgendwann so ein Hungergefühl bekommt, ich glaube, das kriegen Babys ja schon mit. Also sobald sie geboren werden, schreien sie, um irgendwie zu leben oder zu, weil sie Hunger haben und wollen irgendwie versorgt werden. Und ich habe das irgendwann festgestellt, als ich mit einem Sohn von uns immer wieder gerade samstags morgens, wenn man später frühstückt, auf einmal einen Konflikt hat vor dem Frühstück, der eigentlich sehr sinnlos ist. Und ich gemerkt habe, okay, wenn jemand Hunger hat, dann kippt einfach die Stimmung. Und vielleicht ist es auch so, weil ich hauptsächlich im Männerhaushalt bin und der Hungry Man is an Angry Man. Und unsere Oma uns mir auch früh schon mitgegeben hat, also wenn du Männer da hast, du musst immer in der Küche was rumstehen haben, damit sie immer was essen können. Das sind so Lebensweisheiten, mit denen man so ein bisschen groß geworden ist. Und wenn man das dann so im Alltag erlebt, denkt man, ah ja, da ist echt was dran. Und von daher, finde ich, dient das einfach um zu einer guten oder unterstützt einfach eine gute Atmosphäre zu Hause. Mhm. Und ich finde, wenn jemand kommt und man schon fragt, hast du Hunger, ich habe auch was da, irgendwie öffnet, ja, gehört einfach mit zum Leben dazu. Genau.
Das heißt, wie sieht so dein Alltag aus in Bezug auf Lebensmodus der Jungs, der Männer zu garantieren? Wie kann man sich das ganz praktisch vorstellen?
Ja, also wir sind ja eine Großfamilie, schon mit 6 Personen und auch jetzt nicht so kleinen Kindern. Und ich habe schon festgestellt in den letzten Jahren, dass sich das immer dahin entwickelt hat, dass man viel vom Essen bestimmt wird. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir auch zum Teil auch noch Unverträglichkeiten hat, also wo man sich noch ein bisschen mehr Gedanken zum Essen macht. Und ja, also einmal bestimmt es so einfach den Alltag, so den Rhythmus, wann kocht man wie, wann kann man am besten kochen. Ja, und von daher ganz praktisch sieht es so aus, es gibt auf jeden Fall mal 3 Mahlzeiten. Auch meistens 2-mal warm. Ja, man muss viel einkaufen und man steht halt viel in der Küche. So sieht mein Alltag aus. Also meine Küche und Essbereich, das ist so bei uns ziemlich nebeneinander. Das ist so mein Space zu Hause, wo man mich findet.
Das stimmt, kann ich bezeugen. Wenn ich euch besuchen komme, finde ich dich auch meistens da. Hast du alle Rezepte irgendwann dir mal angelernt und die jetzt mittlerweile im Kopf? Oder machst du manches aus der Hüfte heraus?
Ich würde sagen, ich mache das meiste so, aus der Hüfte oder aus meinen Ideen heraus und das wenigste mit Rezept. Ja, aber trotzdem gucke ich auch Rezepte und weiß ungefähr, was zusammenpasst und gucke, was schmeckt denen. Das ist natürlich auch dann, wenn man 6 Personen ist, die zu Hause sind, hat jeder unterschiedliche Vorlieben, unterschiedliche Geschmacksknospen, um zu sagen, was gut schmeckt und was nicht so gut schmeckt. Und von daher guckt man immer, was so, ja, dass immer irgendwie was für jemanden dabei ist. Genau.
Mhm. 24 Stunden hat ein Tag. Wie viele Stunden davon stehst du in der Küche?
Das ist unterschiedlich. Also ich würde sagen, im Durchschnitt 4 bis 5 Stunden.
7 Tage die Woche.
Genau, am Wochenende ja irgendwie mehr. Ich weiß es nicht. Ich bin ja auch arbeiten, ich bin auch ein bisschen außer Haus und komprimiere da meine Zeit. Von daher finde ich das gerade ein bisschen schwierig, aber einfach viel. Wenn ich zu Hause bin, bin ich in der Küche. So.
Ja, und wie gefällt es dir da?
Mal mehr und mal weniger gut.
Ja.
In der Regel bin ich schon da. Ich habe halt gemerkt, das ist schon mein Raum. Und ja, wenn es irgendwann wieder aufgeräumt ist, gefällt es mir am besten.
Mhm.
Und ansonsten ist halt immer Leben da. Ne? Man sieht halt, dass Leben da ist und wer da alles reinkommt und wer auch alles liegen lässt und wer Sachen in die Spülmaschine reintun kann und wer nicht. Weil auch wenn man gegessen hat, sieht man dann ja nach auch die Reste quasi und die Überbleibsel. Ja, von daher. Doch, insgesamt bin ich einfach gerne da, weil ich da auch alle treffe. Weil auch alle immer wieder gerne in die Küche kommen.
Und da kann ich mir vorstellen, da finden wahrscheinlich auch die ungeplantesten Gespräche statt in der
Küche. Auf jeden Fall. Also in der Küche. Ist ja auch so, wenn Gäste da sind, also am schönsten ist es in der Küche. Da finden die besten Partys statt und auch die besten Gespräche irgendwie. Und das finde ich, wir haben so eine Kücheninsel, wo man dran sitzen kann. Und auch wenn ich koche, dann setzen wir sich dazu und dann quatscht man und redet man. Und eigentlich ist es viel Deep Talk. Auch mit den Jungs, wenn sie kommen, ergeben sich da eigentlich die besten Gespräche.
Könnte man es sich so vorstellen? Hallo Mama, was gibt's zu essen?
Ja, also was gibt's zu essen, ist die erste Frage. Meistens, wenn man nach der Schule nach Hause kommt, wenn man nach dem Sport abends kommt, ist noch was da vom Essen? Oder was ist noch da? Und genau, dann nimmt man sich das und dann verweilt man ja auch. Also meistens auch noch gerade abends, wenn Einzelne nach dem Sport nach Hause kommen, ist nochmal anders, als wenn wir sonst zusammen am Tisch sitzen. Mhm. Aber die wichtigste Frage ist schon, was gibt's zu essen?
Mhm. Ist Kochen eine Begabung oder eine Entscheidung, Zeit zu investieren? Oder sogar beides?
Ich würde sagen, eine Entscheidung, Zeit zu investieren als erstes. Aber ich habe auch festgestellt, dass es auch eine Begabung ist. Also ich hatte früher mal gedacht, ja, also kochen kann jeder. Weil das ist eine Entscheidung. Also, aber ich habe festgestellt, dass es nicht so ist.
Mhm.
Also genau, von daher habe ich da schon eine Begabung. Obwohl ich denke, dass viele noch begabter sind, aber ich kann schon, es fällt mir nicht so schwer. Und ich glaube, daran liegt, also wenn Sachen, die man tut, einem nicht so schwer fallen, sondern die man einfach so machen kann, dann hat man schon eine Begabung da drin.
Eine Entscheidung zum einen erstmal äußerlich. Ja, also ich muss wirklich Zeit investieren, die Woche zu planen. Ich muss einkaufen gehen. Einkaufen bedeutet, nicht nur in einem Laden bekomme ich alles, sondern vielleicht in drei Läden. Einkaufen bedeutet, es gibt Rush Hour. Einkaufen bedeutet, es sind auch parallel mit mir andere Menschen einkaufen. Einkaufen bedeutet Tasche schleppen, einpacken, auspacken, diese ganzen Dinge. Das ist das eine. Und eine Entscheidung zu treffen innerlich, so ich entscheide mich dafür. Also das ist ja mehr als ich habe Kraft dafür oder mehr als eine Ideologie. Vielleicht auch ein anderer Ausdruck von für die Familie sorgen. Aber du kochst ja nicht nur innerhalb der Family, sondern du kochst ja auch weit darüber hinaus. Was bewegt dich innerlich dazu, das alles zu investieren, dich dafür zu entscheiden?
Also ich habe eine Begabung, aber es ist nicht unbedingt so für mich, dass ich entspanne beim Kochen nur. Also es gibt Menschen, die sagen, wenn sie nach Hause kommen, ach, es ist schön, ich entspanne mich, ich habe einen anstrengenden Tag und dann schneide ich und mache das Essen. Und für mich ist es eher wirklich eine Entscheidung. Ich möchte etwas Gutes für die anderen machen, dass es denen gut geht. Und gleichzeitig finde ich auch, wenn man so für die Familie kocht, aber auch gerade darüber hinaus, macht man sich Gedanken über die Menschen, es bewegt einen. Ich merke das auch, dass ich dann ganz viel auch oft für die Menschen bete, dass es mehr ist als einfach nur, dass sie das Essen bekommen.
Mhm.
Von daher ist es schon auch irgendwie ein bisschen Entspannung, also weil ich dann einfach Zeit habe. Man kann es schon schnell kochen, aber trotzdem braucht manches einfach Zeit. Man kann es nicht beschleunigen und auch einfach Arbeit, gehört ja auch Spülen und alles Mögliche mit dazu, dass man sich auch dann mit den Einzelnen, für die man kocht, auch einfach nochmal anders beschäftigt. Also das ist für mich so irgendwie auch die Entscheidung, weil ich einfach unheimlich gerne auch mit Menschen und mit Menschen mich einfach wirklich interessieren und man in Anführungsstrichen so ein Öffner ist mit so einer Kleinigkeit. Also das ist, fällt mir nicht so schwer, dafür zu kochen, und mit einer Kleinigkeit kann man etwas schon vielleicht für den anderen sehr Großes bewirken, ohne dass man in Anführungsstrichen wirklich was gemacht hat. So. Also genau.
Und du sagst, du betest manchmal währenddessen. Was liegt dir da am Herzen oder was kommt dir da? Ist das deine extra Prise Liebe dabei? Mehr als Versorgung?
Gebet ist für mich einfach ein Gespräch mit Gott oder mit Jesus. Und die Küche, dadurch, dass ich mich viel aufhalte in der Küche, ist es wirklich für mich wie so ein Heiligtum. Also nicht, dass ein Heiligtum, dass niemand anders rein darf oder niemand in meiner Küche gerne, alle können auch mitkochen oder da irgendwie sich dran bedienen, aber trotzdem irgendwie so ein Ort, wo ich einfach auch viel Gott begegne. Und dann nehme ich das einfach mit rein und spreche darüber. Und vielleicht ist es die extra Portion Liebe, ja.
Was sind so völlig frustrierende Momente oder was können frustrierende Momente in der Küche sein?
Ja, manchmal einfach, wenn es nicht klappt, ne? Oder wenn man das doch zu lange gerade drin gelassen hat, weil irgendwas dazwischen gekommen ist und das dann ein bisschen verbrannt ist oder so. Das sind vielleicht die Momente. Was manchmal aber eher frustig ist, ist, wenn man gekocht hat und dann die verschiedenen Menschen am Tisch sitzen und dann die unterschiedlichen Kommentare kommen und man merkt, okay, man hat es doch nicht ganz getroffen, sodass alle irgendwie sich drin wiederfinden, sondern lieber dann doch überlegen, ob sie ein Müsli essen könnten oder was anderes essen können. Genau. Vielleicht sind das so kleine Frustmomente, an die man sich aber auch ein bisschen gewöhnt.
Also ich selbst habe jetzt keinen Männerhaushalt bei mir daheim, bin Single Lady. Meine Wahrnehmung ist dennoch, dass es gar nicht so ein krasser Wert ist, der gehypt wird in unserer Gesellschaft, wenn man als Mama, ja als Frau eben zu Hause ist und wirklich viel in der Küche steht und viel kocht. Wie nimmst du das wahr und was ist dein Wert darin?
Ich nehme es auch wahr, dass es nicht so einen Wert hat. Ich muss dazu sagen, dass meine Familie das sehr wertschätzt. Mhm. Von daher macht es auch noch mal mehr Freude, weil es nicht nur einfach selbstverständlich hingenommen wird und sie mir auch spiegeln, dass das auch nicht so selbstverständlich wohl in anderen Familien ist, was ich ja dann nicht unbedingt so wahrnehme. Ja, was ich schon wahrnehme, ist, dass ich glaube, viele sich gar nicht so viel Gedanken darüber machen, wie wichtig das ist, wirklich viel zu essen, weil man denkt, man ist in einer Fastfood-Gesellschaft, man kann sich eben Brötchen holen, man kann das. Und ich glaube, dass ja es manches auch tatsächlich für ihre Familie ein bisschen unterschätzen, wie wichtig das eigentlich wäre, da auch ein bisschen Zeit zu investieren. Dann hängt es natürlich darauf ab, ob man Kapazitäten hat oder so. Deswegen, das ist jetzt, ja, nur im Gesprächen mit anderen erlebe ich das eher, dass sie überrascht sind über meine Haltung dahinter oder über meine Gedanken, die ich dazu habe und denen das gar nicht so bewusst ist. Also wir gucken schon, dass wir möglichst, wenn es irgendwie da ist, dass wir auch gemeinsam essen. Also es geht natürlich nicht immer mit allen zusammen, aber die dann gerade da sind. Und wo ich auch feststelle, dass denen das auch wichtig ist, auch unseren Jungs echt wichtig ist, dass wir zusammen essen, dass sie es gar nicht so mögen, alleine zu essen. Also nur, wenn man Zwischenmahlzeiten nimmt. Aber so zu Hauptmahlzeiten, dass wenn sie da sind, das ist einfach, weil es ja noch mehr ist als einfach nur gemeinsam essen. Man redet, man tauscht sich aus, man hat viel Spaß zusammen. Es war auch irgendwie noch nie eine Diskussion, groß Handy am Tisch zu haben, sondern man hat einfach Zeit zusammen. Und das genieße ich auch sehr. Einfach jetzt, sie werden ja alle älter und irgendwann verändert sich das auch bei uns in der Familie und einfach auch die Zeit und das so bewusst wahrzunehmen, die Gespräche und das einfach das Miteinander am Tisch. Und das finde ich, das kommt noch dazu, was eigentlich Essen, gemeinsames Essen und warmes Essen, was ja auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Und auch, dass sie selber auch merken, dass man Essen wirklich wertschätzt. Also ich finde, es gibt viele Menschen, die nichts zu essen haben. Und mich das auch sehr bewegt in bestimmten Ländern, wo Kinder wirklich einen ganzen Tag stehen und nur ein ganz bisschen bekommen und damit ihre Familie versorgen. Und wo ich denke, es ist nicht so, dass man sagt, oh ja, komm hier, wir haben es so gut, guck mal wie da. Ganz im Gegenteil, aber zu sagen, okay, Essen ist wirklich was Geschenktes und wir können es mit einfachen Dingen auch und genießen. Und das hat auch was noch mit Gemeinschaft. Und ja, da kommt noch mehr dazu als einfach nur, dass der Körper ein bisschen Nährstoffe bekommt oder so.
Wie äußert sich Hunger bei Menschen?
Ich glaube, dass Hunger wütend macht. Wut ist eine Emotion, die oftmals als erstes kommt, wenn man irgendwie was Ungerechtes empfindet oder so. Und man, aber darunter sind manchmal noch ganz andere Emotionen. Aber Wut ist das Erste, was sich zeigt. Wenn Babys irgendwie nicht sofort was bekommen, dann merkt man, am Anfang schreien sie und irgendwann hat man das Gefühl, sie werden auf einmal wütend, obwohl sie ja noch gar nicht so die Emotionen richtig kennen. Also sie sind, sondern wo man merkt, oh ja, jetzt bin ich aber wirklich dran. Und manchmal kann man es vielleicht auch gar nicht verbalisieren, dass es wirklich Hunger ist. Man merkt, man fühlt sich unwohl, man hat wie so ein Loch im Bauch, man hat Bauchschmerzen, man fühlt sich unwohl. Und ja, wenn man dann was gegessen hat, sagt man, es geht einem besser. Vielleicht können manche sich auch nie das Gefühl, mal richtig satt zu essen. Das heißt, man hat so eine Grundstimmung, man weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, richtig satt zu sein. Ja, ich glaube, dass die erste Emotion ist tatsächlich eher, dass man wütend und aggressiv vielleicht wird. Oder manchmal sich auch ein bisschen zurückzieht, depressiv wird, weil man gar nicht weiß, was ist da eigentlich mit mir. Das finde ich, sind Symptome vom Hunger. Vielleicht aber auch ein anderes, dass man viel in sich hineinstopft tatsächlich. Und das ist halt auch so ein Aspekt mit, einmal ist es ja so, dass wir wirklich Hunger haben und Nährstoffe, also wirklich was zu essen brauchen. Aber mancher auch einen Hunger nach vielleicht was anderem hat und das damit kompensiert wird. Und oftmals denkt man, also Schokolade ist ja, dann fühle ich mich besser, dass man einfach glücklicher ist. Und das hat natürlich auch was ja einfach mit den Hormonen zu tun, die dann, ja, dass man sich halt glücklicher fühlt. Aber oftmals merkt man ja auch, irgendwie habe ich einen Mangel, ich fühle einen Mangel und ich muss das mit irgendwas befriedigen. Und als erstes esse ich was und dann meine ich, das wäre das gewesen. Aber vielleicht steckt da auch noch was Tieferes hinter. Also ja, einmal Hunger wirklich nach was Essbarem, wirkt, glaube ich, Wut. Und Hunger nach was anderem zeigt sich vielleicht in anderen Symptomen und das befriedige ich dann mit Essen, aber ist auch nicht eigentlich die wirkliche Ursache.
Was braucht es, um Hunger zu sättigen? Also ich meine jetzt ganz praktisch den physischen Hunger.
Es braucht einfach Lebensmittel. Gute Lebensmittel, das heißt nicht einfach nur Süßigkeiten oder so, sondern wirklich, dass man sich überlegt, okay, was ist eigentlich eine gute Mahlzeit mit Gemüse, Fleisch und Nudeln. Es muss nicht immer Fleisch sein, es muss nicht immer das eine sein, es muss nicht immer Kartoffeln sein oder wie auch immer, aber schon irgendwie so eine abwechslungsreiche Sache, finde ich. Ja, einfach und effektiv, würde ich sagen.
Also Hungersättigen muss man sich auch leisten können.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass da auch schon eine Schwierigkeit drin ist, weil ich finde, wenn man jetzt einkaufen geht, das merke ich halt auch. Also nebenbei, ich gehe wirklich sehr ungern einkaufen. Das ist wirklich nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Aber das gehört natürlich dazu. Und wenn ich jetzt so einkaufen gehe, dann bin ich auch manchmal echt auch darüber gefrustet, was wie teuer geworden ist und was irgendwie wie günstig geworden ist. Also nicht wirklich günstig, aber im Verhältnis ist meistens das, was, wo man denkt, oh ja, das wäre jetzt richtig gut, das wäre nahrhaft, ist verhältnismäßig teuer zu den Sachen, die nicht so nahrhaft sind. Ich finde, man muss es sich leisten können und man muss auch echt ein bisschen Kapazitäten dafür haben. Und ich sehe auch, dass viele sich auch überfordert fühlen. Und wenn man sich überfordert fühlt, auch im Alltag mit den unterschiedlichen Lebensthemen, die einen da sind, hat man auch nicht den Kopf dafür und auch nicht so die Kapazitäten vom Mentalen her, wirklich sich auch noch darauf einzustellen, zu kochen. Und gerade wenn ich vielleicht Familie habe, dann koche ich ja auch nicht unbedingt das, was mir vielleicht schmeckt, sondern eher für die anderen. Und das ist auch noch so ein Aspekt. Also einmal muss ich leisten können und wie ist eigentlich mein Leben gerade und habe ich überhaupt die Energie, mich darauf einzulassen.
Was verlieren wir, wenn Menschen nicht satt werden?
Lebensqualität, vor allen Dingen in Zufriedenheit. Man braucht ja wirklich Energie fürs Leben, also um den Alltag zu meistern. Das brauchen Kinder, wenn die in Kindergarten, Schule, wie auch immer, werden unheimlich viel gefordert im Sport, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das heißt, ich hole die Energie einfach aus dem Essen und wenn ich das nicht habe, dann habe ich wirklich keine Energie für meinen Alltag, für meine Mitmenschen, für mich selber, für meine Familie, wie auch immer. Und dann verlieren wir vielleicht auch sogar Beziehungen, gesunde Beziehungen und wirklich auch einen Mut für den Alltag. Also so viele Sachen. Ich finde, das geht in ganz viele Bereiche eigentlich rein.
Wir können es ja auch positiv anschauen. Was gewinnen wir, wenn wir satt sind?
Also ich glaube, dass wir dazu geschaffen wurden, Essen zu bekommen. Und wenn wir ein gewisses Sättigungsgefühl haben, also wirklich so satt sind, dann können wir uns um andere Themen, wir sind auf einmal offen für andere Themen. Was ist mit den Mitmenschen, wie mit meinem Alltag, was möchte ich für einen Job, wie schaffe ich es mit für die Schule? Man hat auf einmal dafür Raum, sich darüber Gedanken zu machen. Wenn ich aber permanent irgendwo immer so ein Hungergefühl habe und als erstes das eigentlich brauche, dann ist es wie so eine schwere Wolke, die sich darüber legt, sodass ich gar nicht so in die Freiheit komme, mich eigentlich um andere Themen, die eigentlich das Alltag, die auch Lebensqualität haben, mich damit zu beschäftigen oder da überhaupt drüber nachzudenken und mich da auch, ja, da auch drin Freude zu haben. Und ich erlebe es eigentlich auch gar nicht, weil ich überhaupt nicht bis zu diesem Punkt komme.
In der Villa Vie wurde uns ja vor ein paar Jahren eine Küche von den Stadtwerken Bochum gesponsert. Seitdem können wir zu unseren Öffnungszeiten auch für die Menschen kochen, warm kochen. Wie gut, dass du Teil des Villa Vie Teams bist und kochen kannst. Also immer am ersten Sonntag im Monat gibt es ja einen offenen Gottesdienst und danach ein warmes Essen für jeden. Und dabei ist es total egal, ob derjenige, also der Mensch, der jetzt kommt, schon vorher im Gottesdienst war oder ob er spontan dazukommt oder sogar das erste Mal in der Villa Vie ist. Das heißt ganz praktisch für uns, wir wissen nie, wie viele Menschen jetzt wirklich kommen und sich auf ein warmes, selbstgekochtes Essen freuen. Wie plant man sowas? Wie planst du das?
Also ich rechne ungefähr mit 120 Menschen. Und dann gibt's schon Essen, was man auch entweder, also es, wir müssen schon gucken im Rahmen der Möglichkeiten, die Küche ist wunderbar, nicht so groß. Von daher muss man gucken, wie sind die Kapazitäten, was ist auch gut rauszugeben und auch etwas, was schmeckt Kindern und auch Erwachsenen. Also da fängt die Planung ja schon an, dass man halt überlegt, okay, wer kommt eigentlich, wie können wir das auch so ein bisschen individuell gestalten, dass jeder das bekommt, was er mag. Und dass man das auch in Mengen einfach zubereiten kann, so dass man das in Töpfe bekommt und nicht in 10 verschiedene Töpfe oder so. Ja, und dann rechnet man ungefähr mit 120 Menschen. Dann plant man und kauft dementsprechend Fleisch und macht die Soße. Also wie gesagt, Rezepte sind nicht ganz meine Kernkompetenz. Dann macht man danach was. Und dann gibt es meistens Nudeln und Reis dazu. Das kann man nachkochen, da haben wir immer genug da und kochen parallel, sodass wir dann gucken, wie viel brauchen wir noch und das ein bisschen anpassen können.
Inklusive Nachtisch.
Inklusive Nachtisch. Da ist ja standardmäßig, dass wir Muffins schon mal haben. Das ist unser Standard. Und dann gucken wir, was können wir noch anbieten. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Kapazität es hinterher zum Spülen. Das überlegen wir auch, dass es manchmal ein bisschen einfachere Sachen gibt, damit man hinterher nicht so viel Arbeit hat. Und ja, und es gibt meistens Obst. auch Rohkost, sodass auch gerade wenn man kommt, haben wir immer eine Platte auf dem Tisch, dass die meisten kommen schon mit Hunger. Und dann haben sie schon mal was im Bauch und haben dann, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, einfach Raum und Kapazitäten, sich auf andere Sachen mit zu konzentrieren und auch zuzuhören und einfach Teil dabei zu sein.
Mhm. Beschreib gerne mal, wie man sich das vorstellen kann. Also wie groß oder wie klein ist die Küche und wie läuft das denn ab, nachdem gekocht ist und die Menschen kommen und etwas zu essen von euch bekommen möchten?
Also Quadratmeter weiß ich nicht. Wenn wir zu viert sind, ist es schon gut ausgefüllt. Wenn wir parallel arbeiten, wenn man nur steht, passen mehr rein. Ansonsten ist man dann schon, Wir haben auch so einen Tresen in der Mitte, wo das Essen steht, was auch dann nochmal einfach ein bisschen Platz wegnimmt. Wir haben das gekocht, wir haben Warmhaltebehälter und dann ab einer bestimmten Uhrzeit dürfen, also ab 3:45 immer, stellen sich alle auf vor uns und das ist schon sehr spannend, weil meistens die Kinder vorne stehen und am Anfang war es oft so, dass sehr groß Gerangel war, weil jeder irgendwie Sorge hat, dass nicht genug da war. Wir haben immer genug gehabt, was manchmal auch sehr überraschend ist, wenn man nämlich dann hochguckt und die lange Schlange sieht, weiß man und dann guckt in die Töpfe und denkt, oh wow, das wird reichen, aber in der Regel reicht es. Ja, und dann stehen sie an und dann fragt man, was möchtest du haben? Reis, Nudeln, manchmal darf man es 2 oder 3 Mal wiederholen. Dann möchten sie mit Fleisch, ach nein, doch kein Fleisch, nein, ich nehme doch noch die Soße und am liebsten ist Ketchup dabei. Genau, man hat auch immer wieder, nimmt man sich kurz Zeit für den Menschen, der vor einem steht. Und dadurch nimmt das auch ein bisschen Zeit in Anspruch und hat aber auch noch ein bisschen so Individualität. Ist nicht einfach nur so, hier jeder kriegt das Gleiche, einfach eine Kelle Suppe auf den Teller und weg, sondern wirklich so auch kurz zu sprechen, zu begrüßen, kurz, ja, einfach wahrzunehmen, dass es so, das war, wie das halt so abläuft. Und dann dürfen sie auch noch mal ein zweites Mal kommen. Und auch noch ein drittes Mal.
Hast du denn auch manchmal Sorge oder so einen inneren Stress? Boah, hoffentlich reicht das Essen, hoffentlich werden alle satt.
Auf jeden Fall. Also satt glaube ich schon, weil wir meistens ja noch Nachtisch und so weiter haben. Aber ob das warme Essen wirklich reicht, ist, weil sich das immer vermehrt. Also nicht das Essen unbedingt, aber die Menschen. Also man sieht vorher schon, wer ist so da, wer ist. Und dann spielen ja draußen noch die Kinder. Und wenn dann alle da auf einmal so stehen, ja, da darf man gerne mal kommen und sich das anschauen. Also einfach dabei sein und miterleben. Das ist dann schon, das sieht einfach dann so imposant aus, wenn da so eine von der Küche bis fast hinten zum Eingang so eine Schlange steht. Das wirkt auf jeden Fall erstmal sehr, dass man fast ein bisschen ohnmächtig da steht, aber man guckt aber immer den Einzelnen vorher und eigentlich reicht's.
Und welche Reaktionen schwappen dann mal so über? Was sind so typische Reaktionen, die ihr wahrnehmt?
Also sie sind schon sehr dankbar. Gerade die Mütter sind unheimlich dankbar, dass jemand für sie kocht, weil sie ja sonst diejenigen sind, die einfach sich darum kümmern und versorgen. Doch eigentlich grundweg eine Dankbarkeit und von den Kindern auch immer mehr, dass sie mutig sind, auch mal die Soße probieren und dann sogar kommen und sagen, ja, ich nehme noch mal von der Soße. Das ist dann eine große Ehre, wenn sie die Soße für Ketchup eintauschen.
Hast du eine Erinnerung, wo jemand einmal für dich gekocht hat?
Ich habe das schon erlebt, dass man für mich gekocht hat, ja?
Ja.
Also nur für mich oder halt, also wenn man eingeladen ist?
Nee, sowohl als auch.
Ja, also das auf jeden
das
Fall.
Das hast du.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil ich auch Unverträglichkeiten habe und das dann sehr besonders ist, wenn man da für mich kocht und sogar das auch so kocht, dass ich das auch gut vertrage. Das ist sehr wundervoll und ja.
120 Menschen, kleine Küche, Sonntagnachmittag. Das klingt nach Arbeit, das klingt nach Taktung, das klingt nach Stress und ja, das ist es auch, definitiv. Was motiviert dich oder was siehst du mehr als nur die Töpfe vor dir und die Arbeit, in der du drin steckst?
Ja, zum einen habe ich ja gesagt, dass Essen einfach noch mehr ist, als einfach nur, dass jemand körperlich satt ist. Und ich finde, einfach den Menschen zu sehen, wie er geschaffen wurde und mich das so begeistert, dass in der Bibel es eigentlich immer ums Essen geht. Also als Gott den Menschen geschaffen hat, da war der Garten schon fertig. Also das Ganze war da und hat gesagt, ihr könnt von allem essen. Bis hin, dass wenn Hungersnot da war, dass es auch eher echt so war, guckt mal eigentlich, wer ist euer Gott und kommt zu mir zurück und immer wieder versorgt. Als Jesus auf die Erde gekommen ist, hat er auch immer wieder geguckt, dass wirklich Menschen ganz praktisch versorgt waren mit Essen. Abendmahl hat er eingesetzt, das ist einfach sowas, was mit Essen zu tun hat und auch in Zukunft ist eigentlich auch in der Bibel einfach ums Essen mitgeht und wo ich gedacht habe, das ist echt so eine Kernbotschaft von Gott, Menschen wirklich mit Essen zu versorgen und mich das einfach in den letzten Jahren sehr motiviert, dass man etwas von der Liebe Gottes einfach da auch weitergibt, ganz praktisch das Essen zu kochen und einfach zu zeigen, du wirst gesehen. Also das ist das, was ich auch beschreibe, wenn wir den Menschen fragen, was möchtest du haben? Sie fühlen sich halt gesehen. Und ich weiß, dass ein Junge es liebt mit der Soße, wenn noch Barbecue dran ist und dann, ah ja, ich werde gesehen und es schmeckt mir dann besonders gut. Und dass ich etwas davon von Gott einfach da auch ihnen zeigen kann, wie Gott ist.
Liebe geht durch den Magen, auch Nächstenliebe. Mhm. Was würdest du gerne uns und auch der Next Generation als Mutmacher mitgeben oder servieren?
Also wenn ich sogar noch zum Prosecco zurückkommen kann, einfach wirklich das Leben im Hier und Jetzt wahrzunehmen. Ich glaube, das ist unheimlich viel und in meinem Gegenüber wahrzunehmen und nicht nur im Social Media wahrzunehmen und das gerne auch zusammen essen. Also auch wenn man sich einfach einen Döner von der Ecke holt und einfach gemeinsam isst, weil da einfach viele Gespräche stattfinden, man dem anderen zeigt, ich nehme Zeit für dich. Oder auch zu sagen, ich koche für dich. Und wenn man nicht kochen kann, gibt es ganz gute andere Möglichkeiten. Aber einfach das Essen und einfach, das hat für mich wirklich was, das Leben bewusst wahrzunehmen.
Danke, Tabea, dass du deine Entscheidung so lebst und uns Menschen damit satt und glücklich machst. Das ist wirklich ein besonderes Geschenk und ein Segen. Und dir möchte ich sagen, trau dich, dran zu bleiben oder loszulegen. Sag dem Menschen, der für dich kocht, immer mal wieder ein Dankeschön oder werde selbst zu einem Gastgeber und multipliziere die Liebe, die du selbst erfahren hast. Möchtest du noch was sagen?
Vielen Dank, dass ich zu dem Thema einfach was sagen durfte und jeder ist auch immer herzlich willkommen bei mir in der Küche.
Ihr lieben Menschen, habt einen schönen Tag, eine gute Nacht, guten Appetit. Tschüss! Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Grace. Ihr Kind ist trans und was das für sie als Mutter in ihren eigenen Emotionen und Prozesse bedeutet, davon erzählt sie uns ganz ehrlich, ganz verletzlich und ganz, ganz hoffnungsvoll.